Kampfzone 1. Carnuntum. Die Ziesel laufen der Mauer entlang. Manchmal stellen sie sich auf die Hinterbeine, um zu sehen, ob Gefahr droht. Wenn sie sich sicher fühlen, rennen sie auch in die Mitte der runden, offenen Fläche. Ziesel sind kleine, graubraune Erdhörnchen. Sie sind in der Steppe zu Hause, man findet sie aber auch auf bestimmten Biotopen in Ostösterreich. In Carnuntum zwischen Wien und Bratislava bewohnen sie das ehemalige antike Amphitheater. Vor 1800 Jahren jubelten hier bis zu 23.000 römische Bürger dem Kampf von Gladiatoren zu. In der Antike war Carnuntum eine der größten und wichtigsten Städte nördlich der Alpen.
Es ist mit Abstand die größte Ausgrabung in Österreich. Hier wird seit 1848 wissenschaftlich gearbeitet. Es hat den besonderen Vorteil, dass Carnuntum nie zerstört worden ist, sondern verlassen wurde. Und im Gegensatz zu anderen Großstädten nördlich der Alpen wie Köln, wie Mainz, wie Regensburg, wie Passau, wie Linz, wie Wien, wie Budapest, wie Belgrad, ist Carnuntum nie in der Folgezeit im Mittelalter und in der Neuzeit überbaut worden. Es gibt nur zwei kleine Ortschaften, nämlich Bad Deutsch-Altenburg und Petronell Carnuntum, die aber vergleichsweise wenig Bebauungsschäden wegen der Nachbesiedlung angerichtet haben.
Franz Humer ist wissenschaftlicher Leiter des archäologischen Parks Carnuntum. In der Antike lag der Ort am rechten Donauufer an der Nordgrenze des Römischen Reichs. Humer erklärt, warum ausgerechnet hier eine Großstadt entstand.
Hier am mittleren Donaulimes ist der einzige Bereich zwischen Wien und Budapest, wo das Südufer der Donau um bis zu 40 Meter höher als das Nordufer ist. Also eine eindeutig strategische Vorteilslage. Wenn Sie heute noch im Bereich des Legionslagers stehen, sehen Sie noch kilometerweit, fast 100 Kilometer weit in die Ebenen des Weinviertels des Machfeldes. Also ein totaler Vorteil. Jede Feindbewegung wurde sofort erkannt im Vorhinein. Hier war immer die Durchgangspforte von den aus Osten vordringenden Völkern, ob das Reitervölker waren oder andere. Und deswegen musste diese Grenze hier, dieser neuralgische Punkt, besonders gesichert werden. Und das haben die Römer sofort erkannt, ab dem Jahre 6 nach Christus, und haben hier konzentriert ihre Truppen, ihre Legionen stationiert. Hier gibt es eine dichte Abfülle von Legionslagern, also von großen Kasernen, von kleineren Kastellen, also kleineren Lagern, kleineren Kasernen, und dazwischen wieder Wachtürmen. Es war nicht wie in Deutschland, in Hessen und so weiter, ein befestigter Limes, ein Grenzwall mit Palisaden und Mauern, sondern hier hatten wir den Fluss als Grenze, eine grüne Grenze, die aber gesichert war durch diese Abfolge von großen Lagern, kleinen Lagern, Wachtürmen, mit Sichtverbindungen, mit Kontaktverbindungen und so weiter. Und sobald irgendwo gemeldet wurde, es dringt jemand durch, also über den Fluss herüber, wurde die Nachricht an die nächste Truppeneinheit gegeben. Und damit rückten die aus und versuchten das dem Einhalt gebieten.
Ein Heer muss auch versorgt werden. Im Gefolge der römischen Armee gedieh deshalb auch die zivile Wirtschaft.
Das Militär war der größte Wirtschaftsfaktor in der damaligen Zeit. Die mussten natürlich sich selber versorgen. Sie mussten einerseits die Lebensmittelversorgung klarstellen, andererseits auch die Ausrüstung selber herstellen. Das geht von Töpfereiprodukten, Geschirr, die klassischen Scherben, die wir kennen, Innenfunden, über Waffenherstellung und so weiter. Aber noch viel, viel aufwendiger. Wir haben in Carnuntum zum Beispiel ein Kavallerielager, ein Auxiliarkastell für 480 Reiter. Das hört sich nicht viel an, aber wir wissen, dass jeder Reiter zumindest zwei, manchmal drei Pferde hatte. Das heißt, wir reden von ungefähr 1500 Pferden. Die mussten versorgt werden, die mussten trainiert werden. Sie können sich vorstellen, welchen Platzbedarf und welchen Materialbedarf das bedurft hat. Das heißt, das Militär war der größte Faktor. Und daneben hat es natürlich die zivile Wirtschaft gegeben, die Privatwirtschaft.
Die Einwohner Carnuntums in der Antike bildeten ein buntes Völkergemisch, das sich aus Menschen aus allen Winkeln des Römischen Reiches zusammensetzte.
Das waren einheimische keltische Restbestandteile, das waren neue germanische Bestandteile, die herkommen, italische Händler, die natürlich aus dem Süden gekommen sind. Und dann, Sie müssen sich vorstellen, die ganzen Soldaten, die hier zwangsstationiert waren natürlich. Die wurden nie in ihrer eigenen Provinz, wo sie rekrutiert wurden, stationiert, sondern sind immer in anderen Provinzen eingesetzt worden, weil man damit eine quasi Verhaberung mit der eigenen Bevölkerung vorbeugen wollte. Das heißt, wir haben hier, das wissen wir von den Grabstätten, von den Inschriften, wir haben hier Leute, die aus Nordafrika, aus Syrien, aus Italien, aus Griechenland, aus Spanien, aus Thrakien, aus Britannien und so weiter kommen. Und das war ein bunter Melting Pot sozusagen, ja? Damals in der Antike schon.
In einer Großstadt wie Carnuntum spielte auch die Freizeitgestaltung, die Unterhaltungsindustrie, eine wichtige Rolle. Ein Teil dieser Unterhaltungsindustrie waren Gladiatorenkämpfe.
Die hatten natürlich einen harten Dienst, aber auch einiges an Freizeit. Und diese Freizeit war natürlich knapp bemessen, aber sie hatten natürlich Sold erhalten. Ein Teil des Soldes wurde ja einbehalten, der wurde zurückgelegt und ist ihnen nach Ablauf ihres Dienstes dann ausbezahlt worden, womit sie sich eine Basis erwerben konnten. Aber einen Teil konnten sie natürlich tagtäglich ausgeben. So, was mache ich? Wir hatten keine Kinos, wir haben kein Fernsehen, wir haben keine Medienunternehmen und so weiter, keine Zeitungen. Es gab Tabernen und es gab Vergnügungsvierteln, so wie es sie auch heute noch gibt, überall, mit allem moralisch wertfrei jetzt, was auch heutzutage noch angeboten wird. Ob das jetzt im Bereich Prostitution oder einfach nur Gastwirtschaft und so weiter ist. Das gab es natürlich auch in Carnuntum. Und es gab gewisse Zentrierungen, wo sie das fokussiert hat. Und das war in erster Linie in der Umgebung von öffentlichen Aufführungsorten, nämlich den Amphitheatern. Und in Carnuntum haben wir zwei heute noch sichtbare Amphitheater. Wir haben insgesamt vier, aber das ist zeitlich und chronologisch bedingt. Und damit diese bespielt werden konnten, gab es natürlich Theater, klassisches Theater, griechisches Theater, aber vor allem auch die Gladiatoren. Und in Carnuntum haben wir unlängst eben nachweisen können, dass wir hier erstmalig im Imperium Romanum, abgesehen von der Stadt Rom selber, eine Ausbildungsstätte für diese Profisportler, Profidarsteller der Antike zu sehen ist.
Gladiatoren waren einerseits menschliches Kapital für die Leiter von Gladiatorenschulen. Andererseits waren Gladiatoren oft auch Freiwillige, die sich für das Leben in der Arena entschieden hatten. Ein Aspekt, der in der Forschung bislang wenig berücksichtigt worden ist, sagt Humer. Manche der Gladiatoren waren richtige Popstars.
Es gab natürlich, was wir alles von Hollywood kennen und so weiter, es gab die verurteilten Verbrecher, es gab in bestimmten Zeiten bestimmte Volksgruppen, Stichwort Christen und so weiter, die dieser Gruppe zugeschlagen wurden und in der Arena ihr Leben verloren haben. Schlimm genug, ja. Ob das jetzt im Kampf gegeneinander oder nur Hinrichtung oder nur den Tieren vorgeworfen und so weiter, um die Klischees zu bedienen, ja, das sei dahingestellt. Aber es gab daneben in der römischen Gladiatur, und das ist ganz wichtig festzuhalten, und das hat sich in den letzten Jahren in der internationalen Forschung auch klar manifestiert, es gab etliche Leute, die quasi Profi-Gladiatoren waren in der Antike. Die waren hochgejubelte Helden, die waren hochbezahlt. Alle Gladiatoren, die diesen Weg gewählt haben, nämlich zum Teil freiwillig gewählt, ja, wir kennen einige inschriftliche Beispiele, wo wir sehen, dass die nicht gezwungen waren, sondern das war ihre Job Description einfach. Die haben sich freiwillig dazu bekannt und die hatten dann auch, weil sie das wertvollste Kapital ihrer Eigentümer, der sogenannten Lanistae, Lanista ist der Betreiber einer Gladiatorenschule, ist, die waren wertvolles Kapital und die hatten die beste medizinische Versorgung, die hatten die beste Ernährung. Wir wissen das aus Ausgrabungsbefunden, zum Beispiel aus Ephesus auch, was jetzt gerade wieder in Diskussion ist, international, aber auch von anderen Fundorten, dass die Verheilungsprozesse aufgrund der guten Betreuung, medizinisch und ernährungstechnisch, extrem schnell waren, eben weil die so hoch geschätzt waren. Und es gab neben der unsäglich großen Menge an wirklich armen Menschen, die dahingemordet wurden, ja, gab es einige, die sich zu richtigen Stars entwickelten. Und das ist auch inschriftlich und literarisch belegt. Da gibt es zum Beispiel die Überlieferung, dass Frauen von Senatoren ihre Männer, obwohl sie in gehobenen Stand war, verlassen haben, weil das war der Hero. der Vergleich zu heutigen Pop- oder Sportstars ist nicht so weit hergeholt. Aber das ist nicht die überwiegende Menge, aber es gab auch das. Und das ist bislang zu wenig dargestellt worden.
Archäologische Funde und auch literarische Überlieferungen zeigen, dass Gladiatoren außergewöhnlich gut ernährt worden sind.
Vor allem Hülsenfrüchte und so weiter, alles was proteinhaltig ist natürlich für raschen Muskelaufbau.
Und auch die medizinische Versorgung war die beste, die möglich war. Nicht aus humanitären Gründen, sondern aus rein wirtschaftlichen Überlegungen. Gladiatoren waren eine Investition. Sie sollten sich rentieren und Geld in die Kasse des Lannister spielen. Rendite gab es nur, wenn die Gladiatoren topfit in den Kampf gingen.
Es standen die besten Mediziner, die damals vor Ort zur Verfügung waren, die waren abgestellt, um dieses Kapital, um diese Aktie, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so unpersönlich sage, bestmöglich zu erhalten. Denn die klassische Darstellung, wie man es in den Filmen immer sieht, wo dann die Frage ist, Daumen oben oder Daumen unter, das in dem Fall gar nicht sicher überliefert ist, bedeutete ja für den Besitzer der jeweiligen Gladiatoren, okay, ich kann mein Kapital behalten oder ich muss es abschreiben. Ja, das ist in der Jahresbilanz nicht sehr gut gekommen. Und deswegen war auch eher die Ausnahme, dass in so einem Fall auf Tod entschieden wurde, Jugular, stichen ab. Das ist ja bekannt und überliefert und das ist historisch. Ja. Das ist nur ein eher ein bisschen falsch gezeichnetes Bild durch die populäre Kinowelt, die uns vermittelt worden ist. Und wir müssen uns auch überlegen, wir hatten die ganzen Gladiatoren finanziert. Das waren ja keine Freiberufler, sondern die haben sich unterworfen, zum Teil freiwillig gesagt, okay, ich mache jetzt für 3 Jahre meinen Job, wenn ich es überlege, ist gut, dann komme ich gut raus. Aber ich unterstelle mich jemandem, nämlich dem Lannister, dem Besitzer einer Gladiatorenschule. Der ist für mich verantwortlich, der bucht für mich, der macht für mich das Marketing und so weiter. Wenn ich das Ganze durchführe, hat er die volle Entscheidungsfähigkeit. So, der Lannister muss den Gladiator finanzieren. Wie finanziert sich der Lannister selber? Indem er sein Material, seine Gladiatoren, verkauft an jemanden. An wen kann er verkaufen? In Rom war das ganz klar. Da ist im Kolosseum beispielsweise meistens der Kaiser derjenige gewesen, der Spiele in Auftrag gibt. Und der hat bezahlt. Hier in Carnuntum, Provinzhauptstadt, waren es hohe politische Ämter, Bürgermeister oder Neureiche und so weiter, die sich profilieren wollten. Warum wollten sie sich profilieren? Damit sie bei den nächsten Wahlen gewählt werden. Ja? Weil ein politisches Amt damals war ja freiwillig und mit großen Kosten verbunden. Dafür haben sie sich wieder anders über die Steuer was hereingeholt, aber das wird zu weit führen. Ja? Das heißt, politische Würdenträger der Provinzhauptstadt haben das finanziert und die haben den Lannister bezahlt und die mussten dann auch entscheiden, letztendlich, das waren die, die im Film dann dort sitzen, wenn es nicht der Kaiser war, ob Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn er einen Daumen runter, dann hat er genau gewusst, er muss dem Lannister den vollen Einsatz für den Gladiator bezahlen. Also es ist nicht so unterschiedlich zu heute. Dramatisch, ja, weil es war mit Menschenleben verbunden.
Das Feilschen um Leben und Tod, das Wetten auf das Leben eines Menschen mag befremdlich barbarisch anmuten. Aber die ökonomischen Mechanismen der Gladiatorenwirtschaft weisen durchaus Parallelen zu heute auf.
Für unsere heutigen Wertvorstellungen ist ein Szenario wie Gladiatorengeschehen einfach nicht nachvollziehbar. Andererseits, ich will jetzt keine Sportart namentlich nennen, wie brutal es da zugeht, ist wenig Unterschied. Es kommt zu keinen bewussten Tötungen, das ist vielleicht ein Unterschied. Aber im Sinne der Massenberauschung der Zuseher und so weiter gibt es eigentlich wenig Unterschiede, ist meine persönliche Meinung.
Was bedeutet der Tod für einen Gladiator?
Man ging dahin, es war ganz wichtig, dass man versucht hat, egal ob Gladiator einfacher Mensch, einfacher Händler oder einfacher Soldat und so weiter, man wollte nicht vergessen werden. Deswegen haben wir auch die Fülle an Grabdenkmälern. Seien das Inschriftsteine, Grabsteine, wo genau tituliert ist, ich bin der und der gewesen. Name, Stellung, Rang, Alter, was habe ich gemacht, wer hat mir den Grabstein gesetzt, Habe ich den selber bezahlt? Hat ihn die Familie bezahlt? Hat ihn mein Herr, wenn ich ein Sklave gewesen bin, oder jemand anderer bezahlt? In den Gräberfeldern, wenn es keine Grabsteine gegeben hat. Die Grabmode war unterschiedlich. Einmal ist Körperbestattung gewesen, dann ist wieder 200 Jahre Feuerbestattung gewesen, dann ist wieder Körperbestattung gekommen und so weiter. Man hat den Leuten natürlich, den Verstorbenen, etwas mitgegeben. Wer man gedacht hatte, im Jenseits brauchen sie das, was sie im normalen Leben auch haben. Das heißt Nahrung und Annehmlichkeiten. Das ist auch der Grund, warum wir in Gräbern so viele Schmuckstücke finden oder organische Reste, eben für die Mahlzeit, was sie brauchen. Die Keramik schaut sinnlos aus, warum habe ich da ein ganzes Service drinnen? Ja? Das war dafür gedacht, dass er im Jenseits genauso tafeln kann wie im Diesseits.
Im Jahr 2010 wurde in Carnuntum eine Gladiatorenschule gefunden. Das war eine archäologische Sensation. In der Nähe befand sich auch ein Gräberfeld, das offenbar für Gladiatoren gedacht war.
Wir kennen nur ganz wenige eindeutig zuordnenbare Friedhöfe, wo Gladiatoren bestattet sind. Der bekannteste und am besten ausgewertete ist wohl in Ephesus, wo ja in der Mitte der 90er Jahre das Österreichische Archäologische Institut sehr intensive und erfolgreiche Untersuchungen durchgeführt hat. Und wir konnten in Carnuntum im Rahmen unserer groß angelegten Prospektionsforschungen in den letzten Jahren ja nicht nur die Gladiatorenschule, sondern auch ein unmittelbar daneben liegendes Gräberfeld feststellen. Sie sehen, ich habe hier beispielsweise einige Lampenfragmente, die alle Gladiatorendarstellungen zeigen, die von der dortigen Ausgrabung stammen. Wir haben damit sehr verdichtete Hinweise, dass es sich bei diesem Gräberfeld hier wirklich, ähnlich wie in Ephesus, um einen Gladiatorenfriedhof handelt.
Die Gladiatorenschule und das Gräberfeld wurden durch Luftaufnahmen und Bodenradar erkundet. Probegrabungen bestätigten die Befunde. Dabei wurden auch Grabbeigaben gefunden, die wichtige Hinweise darauf geben, dass es sich bei den Beigesetzten tatsächlich um Gladiatoren gehandelt hat.
Also wir haben hier zum Beispiel den Spiegel, so heißt es in der Fachterminologie, einer römischen Öllampe. Man sieht ja auch noch sehr deutlich die Brandspuren des ursprünglichen Dochtes, weil hier war das Loch drinnen, wo der Docht herausgestanden ist, und unten ist das Olivenöl gewesen im Innenkörper. Und wir haben eine plastische Reliefdarstellung eines gerade knienden bzw. in Kampf befindlichen Gladiators, ganz klar erkennbar mit einem Gladiatorenhelm, mit dem Helmbusch und so weiter, mit vorgestreckter linker Hand, wo er den Schild als Abwehr trägt, und mit der rechten Hand, wo er gerade mit dem Schwert auf den Gegner zudringt. Das ist eine klassische Darstellung eines Gladiators. Die Gladiatoren haben immer in Paarung gegeneinander gekämpft. Das ist auf Öllampen beispielsweise ganz selten dargestellt, haben wir auch noch nicht gefunden in Carnuntum, aber das wissen wir sehr ganz genau durch diverse literarische Überlieferungen, wer gegen wen, in welcher Bewaffnung und so weiter gekämpft hat. Da hat es die verschiedenen Ausbildungs- und Bewaffnungsgrade gegeben, ob das ein Thrax ist, ein Momilla, ein Essensarius und so weiter.
Zur Öffentlichkeitsarbeit in Carnuntum gehören Römerfeste, bei denen das Leben der Antike nachgestellt wird. Das Alltagsleben in der Kaserne und in der Zivilstadt, genauso wie die Kämpfe in der Arena. Humer ist es ein Anliegen, dass es dabei historisch so korrekt wie möglich zugeht. Auch wenn es nicht so spektakulär ist, wie es in Hollywood-Filmen oft dargestellt wird.
Wir in Carnuntum versuchen seit Anbeginn eigentlich, entgegen dem Trend, nicht große Veranstaltungen hochzuziehen, die mit billig eingekauften Laienschauspielern befüllt werden, wo Besucher dann ein entsprechend falsches Bild bekommen, sondern wir versuchen aufgrund wissenschaftlicher Recherche ein Bild der antiken Gladiatur zu zeigen, das manchmal vielleicht nicht so spektakulär erscheint, die aber der historischen Vorlage absolut entsprechen. Deswegen arbeiten wir hier auch mit Reenactment seit über 20 Jahren mit einer sehr verdienten Truppe aus Oberösterreich zusammen, nämlich mit dem Centurier Walter Flotzinger aus Bram im Innviertel. Das ist einfach eine Truppe, die die wissenschaftlichen Vorgaben erfüllt. Wir haben hier die Qualitätskriterien, die wir mit Markus Junkelmann, dem weltweit bedeutendsten Militärhistoriker der römischen Zeit, erarbeitet haben. Die erfüllen das zur Gänze, und das ist einfach gut, weil es richtig ist.
Reenactments dienen nicht nur der Belustigung. Sie sind auch eine Methode der experimentellen Archäologie, um auszuprobieren, ob das, was die Archäologie herausgefunden hat, in der Praxis auch wirklich funktioniert.
Wenn ich jetzt ein Gitter vor mir habe, ein Helmgitter beispielsweise, ja, kann ich versuchen, den Helm zu rekonstruieren. Das gelingt mir. Ich muss diese Quelle nutzen, diese und so weiter. Aber ich muss es dann experimentalarchäologisch auch ausprobieren. Kann ich mit so einem Ding überhaupt 5 Minuten überstehen in einer Hitze, heute mit 36 Grad? Und das war in der Antike nicht anders, das ist pannonisches Klima. Ja? Welche Steuerungspunkte gibt es hier? Was muss ich im Helm haben an Leder, an Stoff und so weiter? Kriege ich genug Atemluft in dieser beengten Situation? Welches Blickfeld habe ich? Ist das Schwert funktionell? Kann ich das überhaupt einsetzen? Kann ich den Schild verwenden als Schutz? Kann ich den überhaupt heben oder bin ich damit anderswo eingeschränkt? Das sind alles Sachen, die ich im Experiment erkunden muss. Und das geht nur so. Dazu liefert uns die Archäologie keine Aussagen.